Deutschlandfunk, kontrovers.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. In den liberalen Großstädten, da haben sie am Wochenende ausgelassen getanzt. Anderswo, etwa vor dem Kapitol in Atlanta, Georgia, haben Demonstranten skandiert, es sei noch nicht vorbei. Aber am Samstagnachmittag deutscher Zeit, da war es erstmal vorbei, zumindest der erste Teil dieses Wahlkrimis in den USA. Donald Trump, umstrittener wie polarisierender 45. Präsident der Vereinigten Staaten, ist abgewählt, deutlich gewonnen, hat der 77-jährige Demokrat Joe Biden. Das haben übereinstimmend alle großen US-Fernsehsender berichtet. Auch Fox News, sonst ja bekanntlich eng an der Seite von Donald Trump. Pennsylvania hatte am Ende den Ausschlag gegeben. Er werde der Präsident aller Amerikaner sein, das hat Biden inzwischen bei mehreren Auftritten bekräftigt, und er wolle das Land wieder mit sich selbst versöhnen. Allein das wird eine Herkulesaufgabe, schließlich haben 70 Millionen Amerikaner oder 48% der nach 4 Jahren Präsidentschaft Donald Trump erneut für den Immobilienmogul gestimmt. Amerika ist, das zeigen allein diese Zahlen, tief gespalten. Und Trump ist, kaum überraschend, ein ziemlich schlechter Verlierer, redet weiter von einem angeblich unfassbaren Wahlbetrug, den er letztlich bis vor den obersten Gerichtshof tragen will. Glaubhafte Beweise für seine Behauptungen, bislang Fehlanzeige, weshalb auch schon einige Gerichte in den niederen Instanzen die Klage abgewiesen haben. Nicht zuletzt in Europa war der Stoßseufzer gleichzeitig unüberhörbar, Berechenbarkeit, Kooperation und in jedem Fall ein anderer Umgangston. Darauf setzen die Europäer bei Biden, auch wenn sie wissen, dass auch der neue Präsident Forderungen stellen wird, etwa bei den Verteidigungsausgaben. Wahlsieger Biden, wie viel Aussöhnung ist möglich? So ist diese Kontroverssendung überschrieben. Meine Gäste heute, Josef Bramel, er ist Leiter des Amerika-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Bramel.
Guten Morgen, Herr Münchenberg.
Dann haben wir mit dabei in der Runde Ralf Freund. Er ist der Sprecher und Vizepräsident der US Republicans Abroad und Mitglied der CDU, zugeschaltet aus Frankfurt. Auch Ihnen, Herr Freund, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, die Herren.
Ja, und dann haben wir noch Jürgen Trittin von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und USA-Kenner. Er wird allerdings erst in ein paar Minuten zu unserer Runde dazustoßen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Das kostenfreie Telefon hat die Nummer 00800 44 64 44 64. Nochmal die Nummer für das Telefon 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ja, und uns haben bereits einige Höreranrufe auf unserem Anrufbeantworter zu unserem heutigen Thema heute Morgen erreicht. Und da wollen wir ganz kurz mal reinhören.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Renate Scheller-Stöber in Hornbad Meinberg in NRW. Erstmal möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich richtig froh und glücklich bin, dass wir erstmal hoffentlich diesen Rüpel Mr. Trump los sind.
Guten Morgen, hier spricht Margun Brandt-Wichers aus Geestland. Seit gestern Morgen hängt in unserem Garten die amerikanische Fahne, die das letzte Mal vor 5 Jahren hochgezogen worden ist. Alles Weitere zeigt die Zukunft und es kann nur besser werden.
Holzer, Freibeuth. Ich bin heilfroh, sollte dieser Albtraum Trump tatsächlich vorbei sein. 4 weitere Jahre Trump hätten die Patienten in Europa aber weiter unter einen Stresstest gesetzt. Europa wäre weiter zerfallen oder, so meine Hoffnung, hätte sich auf sich besonnen, hätte sich abgegrenzt und hätte endlich mehr Europa wagen müssen.
Dr. Roland Katzer aus Chemnitz. Die Frage der Militärausgaben und die Frage der Rolle in der NATO, das wird ganz zentral sein, unabhängig vom Präsidenten, in den Beziehungen zwischen Deutschland und den USA.
Christoph Rode aus München. Solange der Eindruck erweckt ist, dass diejenigen, die Trump gewählt haben, obwohl ja 85% nicht Trump als Person, sondern wegen Teile seines Inhalts gewählt haben, solange diese rurale Landbevölkerung also verspottet wird, wird es dort keinen Frieden geben, weil es nicht die Guten auf der einen und die Bösen auf der anderen Seite gibt.
Guten Tag, Leibniz ist mein Name. Ich rufe Sie aus Berlin an. Wir sind jetzt alle froh, dass Trump weg ist und darüber hinaus setzt eine Verklärung ein, wie wir sie schon bei Obama gesehen haben. Auf einmal sind Biden und Harris die Heilsbringer. Obama hat damals den Friedensnobelpreis bekommen, der zu keinem Zeitpunkt seiner Amtszeit ihm wieder gegeben worden wäre, vermutlich.
Die Meinung unserer Hörer, Herr Freund, fangen wir mal mit Ihnen an. Es gibt keine Anzeichen für einen umfassenden Wahlbetrug. Trotzdem weigert sich Donald Trump, seine Niederlage auch offiziell einzugestehen. Haben Sie, die Sie ja auch die Republican Abroad vertreten, haben Sie für diese Haltung noch Verständnis?
Also der Präsident kann natürlich bis zum 10. Dezember, kann er das auch noch juristisch versuchen einzuklagen. Ich glaube, es geht um zweierlei Dinge, muss man trennen. Das eine ist, dass es Wahlbetrug gibt. Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Das andere ist die Frage der Zählweise der Briefwahlunterlagen. Amerika leistet sich kein einheitliches Bundeswahlgesetz, sondern es gelten verschiedene Wahlmodi in den verschiedenen Bundesstaaten. Ich bin selbst Wahlhelfer hier in Deutschland beispielsweise und da ist es eben so, wenn eben die Briefwahlunterlagen bis 18 Uhr am Wahlsonntag nicht da sind, dann sind sie noch nicht mal ungültig, wenn sie später kommen. Sie erhöhen nicht die Wahlbeteiligung, sondern sie sind einfach nicht schlichtweg nicht teilgenommen. In den USA ist es anders. In einigen Staaten muss der Stempel da sein und die Briefwahlunterlagen eingetroffen sein am Wahldienstag. In anderen Bundesstaaten langt der Stempel, da können die dann theoretisch noch eine Woche später eintreffen. Aber man muss sich mal in Deutschland vorstellen, es ist geradezu unvorstellbar, dass in Hessen beispielsweise dann die Briefwahlunterlagen nach 18 Uhr sonntags nicht mehr gelten, aber in Thüringen gelten sie noch ein paar Tage lang. Ich glaube, das hat noch keine juristischen Überprüfung, hat man noch nicht unternommen. Ich glaube, darauf zielt ein Teil der Bedenken ab. Es wird interessant sein, im weiteren Verlauf zu beobachten, ob das juristisch so korrekt ist. Ansonsten sollte der Präsident sich jetzt zurückhalten. Der Wahlkampf ist vorbei. Man sollte jetzt die Leute, die auszählen, zu Wort kommen lassen und dann möglicherweise auch die Gerichte. Und bis dahin sollte der Präsident sich tunlich zurückhalten.
Jürgen Trittin ist jetzt mit in der Runde von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herr Trittin, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Trittin, wenn der Präsident jetzt seine Niederlage nicht eingestehen will, muss dann sein Umfeld auf ihn einwirken oder umgekehrt die Frage vielleicht, wie groß sind denn Ihre Hoffnungen, dass zum Beispiel aus dem republikanischen Establishment dann auch jetzt Druck ausgeübt wird, dass der Präsident seine Niederlage eingesteht?
Ich muss vielleicht eine Vorbemerkung machen. Wenn jemand abgestimmt hat unter dem legalen System eines Staates, dann muss seine Stimme gezählt werden. Alles andere wäre nachträglich die Bedingungen zu ändern. Und das ist etwas, was bei einer demokratischen Wahl halt nicht geht. Die zweite Bemerkung, mein Eindruck ist, es wird einsam um Donald Trump. Selbst Fox News hat inzwischen bis auf einen davon gesprochen, dass er verloren hat. Der Zögerlichkeit innerhalb der Republikanischen Partei, die ist relativ leicht zu erklären. Viele haben ja gedacht, die Republikaner würden unter Donald Trump leiden. Das stimmt ausweislich dieses Wahlergebnisses nicht. Sie haben gegenüber der letzten Wahl, ich glaube, 7 Millionen Stimmen hinzugewonnen. Und dass der eine oder andere republikanische Senator doch seinen Sitz halten konnte, hat auch etwas mit der Mobilisierung zu tun, die offensichtlich Donald Trump geraten ist und deswegen gelungen ist. Und deswegen sind die zögerlich, sich von ihm jetzt zu verabschieden.
Aber trotzdem müssen sie ja irgendwie aus der jetzigen Situation rauskommen.
Ich glaube, ja, sie werden am Ende da rauskommen müssen. Nur die Zögerlichkeit ist halt erklärlich. Auch und mit Blick darauf, was in den nächsten 2 Jahren bis zur nächsten sogenannten Midterm-Election passiert.
Herr Brammel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Trump sagt ja, die Wahl sei eben noch nicht entschieden, obwohl er ja inzwischen in mehreren Bundesstaaten hinten liegt, also nicht nur in Pennsylvania. Wie groß sind Ihrer Meinung nach noch seine Chancen, dass er durch Gerichte vielleicht diesen Wahlausgang doch noch irgendwie umbiegen kann?
Ich denke, es besteht keine Chance mehr und auch seit
innerer Zirkel berät ihn dahingehend, jetzt dann doch nicht mehr allzu viel Öl Feuer zu gießen. Aber eins sollte klar sein, dass das, was Justin gerade gesagt hat, zutrifft. Trump wurde nicht im Bausch und Bogen aus dem Amt gejagt. Eine blaue Welt. Nicht auch noch den Senat dann in die Hände der Demokraten gebracht. Im Gegenteil, der Senat wohl in republikanischer Hand bleiben und auch im Abgeordnetenhaus, das möchte ich noch hinzufügen, weil das sehr wichtig ist, haben die Demokraten Stimmen verloren und das ist problematisch für die Demokraten. Also die werden sich jetzt ihrerseits Problemen stellen müssen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Biden bisher nur einen Burgfrieden hatte, solange es gegen Trump ging. Solange der äußere Feind, darüber dürfen wir jetzt nicht mehr sprechen, der Gegner Trump da war, hat er seinen eigenen Laden zusammenhalten können. Der wird jetzt aufbrechen. Sie werden sehen, dass Biden große Schwierigkeiten haben wird, den eigenen Laden zusammenzuhalten. Auch da wird einiges aufbrechen, was bisher überbrückt, überkittet wurde.
Da werden wir später im Verlauf der Sendung auf jeden Fall nochmal eingehen drauf. Ich würde gerne mal bei Trump jetzt bleiben. Manche vermuten, er versucht jetzt quasi bis zu dem 8. Dezember, denn dann müssen ja die Bundesstaaten das Endergebnis beglaubigen, dass er versucht, da auf Zeit zu spielen, weil wenn dieser 8. Dezember ja nicht eingehalten werden kann, dann könnte die Bestimmung der Wahlleute politisch entschieden werden, also von der politischen Mehrheit in einem Bundesstaat. Ist das noch ein realistisches Szenario, Herr Trittin?
Das ist ein mögliches Szenario, es ist auch möglich, dass Trump darauf setzt. Ich glaube dennoch, dass der Druck innerhalb der Gesellschaft und auch die begonnenen Absetzbewegungen im Lager von Trump am Ende nicht dazu führen wird, dass hier gegen die deutliche Mehrheit des Popular Votes und der Feststellungen bei den Wahlen in den entscheidenden Bundesstaaten nun die Wahlleute nominiert werden. Das würde die USA in, glaube ich, die größte Verfassungskrise seit langem stürzen.
Das heißt, Sie halten das eigentlich für vollkommen ausgeschlossen?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich halte es für überwiegend wahrscheinlich, dass wir erleben werden, dass am Ende des Tages tatsächlich die Wähler in den Bundesstaaten oder die Wahlmänner dann so abstimmen, wie die Wähler das bestimmt haben.
Mhm. Herr Freund von den Republicans Abroad, die Frage ist ja schon jetzt, wie kann Trump aus seiner Sackgasse, so würde ich es jetzt mal formulieren, aus seiner politischen Sackgasse sozusagen, wie kann er da jetzt gesichtswahrend überhaupt rauskommen? Weil er im Augenblick ja sagt, die Wahl, Betrug, ich erkenne das nicht an.
Naja, wir können alle Donald Trump nicht hinter die Stirn schauen. Das haben auch seine engsten Berater schon erfahren dürfen. Also insoweit kann man da an dieser Stelle nur mutmaßen. Aber ich glaube in der Tat, dass er sich dann, wie heißt das so schön, der normativen Kraft des Faktischen beugen wird. Er wird zwar sagen, es gab Manipulationen, die wurden zwar von Gerichten abgewiesen, aber wir wissen alle, dass sie vorhanden sind. Ich glaube, er wird sich da auf einem gewissen Steg zurückziehen. Aber am Ende wird es zu einer ganz normalen Übergabe der Macht kommen. Ich glaube, diese ganzen Aufregungen im Vorfeld mit Milizen und Gewalttätigkeiten und so. Ich glaube, das war überzogen. Wie gesagt, der Wahlkampf ist vorbei. Jetzt sind andere Kräfte gefordert.
Mhm. Trotzdem ist er ja noch 2 Monate in jedem Fall im Amt. Am 20. Januar wird der neue Präsident erst vereidigt. Herr Bramel, jetzt von der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wie viel Gestaltungsspielraum hat Trump noch oder ist er eben längst eine lame duck, also eine lahme Ente?
Sie meinen Trump oder Biden?
Trump.
Bei Biden kam mir der gleiche Verdacht.
Ja, auf den kommen wir noch zu sprechen.
If somebody walks like a duck, talks like a duck, he may be a lame duck. Aber bleiben wir beim Ernst der Sache. Ja, Trump ist noch im Amt. Er kann noch das eine oder andere verfügen. Vielleicht begnadigt er sich auch noch selber, wer weiß. Aber vielleicht noch der andere Aspekt. Trump könnte seine Wiederwahl vorbereiten. Sicherlich, er wird noch an dieser Legende stricken, die dann weiterleben wird. Der Mann ist ja noch sehr vital und ich sehe jetzt da nicht wirklich Republikaner, die sich da ihm massenhaft in den Weg stellen. Da ist kein Mut zu sehen, kein politischer Mut. Die müssen alle schauen, dass sie in 2 Jahren wiedergewählt werden im Abgeordnetenhaus oder ein Drittel des Senats dann wieder in 2 Jahren. Also da muss erst mal ausgefochten werden, wer dann der Neue sein wird. Und ich glaube, dass Trump bereits wieder Wiederwahlkampf macht und dann auch so vernünftig sein wird, nur die Legende dann strickt und es eben nicht zum Äußersten Kosten kommen lassen wird. Das ist aber, wie gesagt, nur eine Vermutung. Aber wenn Sie Lame Duck sagen, dann würde ich den Titel eigentlich nur einem Präsidenten dann in seiner zweiten Amtszeit zufügen. Das ist dann der technische Begriff, aber bei Biden sagen ja viele schon, das ist schon seine letzte Amtszeit, ob seines hohen Alters. Und wenn man sich die politischen Rahmenbedingungen ansieht, dass er nämlich vom Senat wahrscheinlich blockiert werden wird und auch von Gerichten blockiert werden könnte, die jetzt von Trump über seine Amtszeit hinaus verändert wurden, dann muss man schon genau hinschauen und seinen Enthusiasmus ein bisschen begrenzen. Wir dürfen von Biden nicht zu viel erwarten. Er wird ein ähnliches Schicksal erleiden wie schon vor ihm Halsbringer Barack Obama. Da hat ein Hörer das sehr schön auf den Punkt gebracht.
Mhm. An der Stelle würde ich gern Frau Schwalm mit in die Sendung holen. Frau Schwalm, Sie rufen an aus Marburg. Einen schönen guten Morgen und Ihre Anmerkung, Ihre Frage bitte.
Einen schönen guten Morgen. Was ich mir wünsche an Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten, das ist eine wirkliche europäische Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein gegenüber den Vereinigten Staaten und dass wir bitte nicht alles machen, was sie von uns verlangen. Ich bin überhaupt nicht einverstanden, dass wir 2% unseres Bruttosozialproduktes für das Militär ausgeben. Ich weiß, das war ursprünglich auch eine deutsche Idee, die ich völlig verquerhalte. 2%, das sind letztendlich zusätzlich 40 Milliarden Euro, sodass wir irgendwann bei 70 bis 80 Milliarden Euro für Rüstungsgüter landen. Wo leben wir eigentlich? Es gibt überall Krieg. Und ich finde, dass diese Ausgaben für andere Dinge nötig sind. Wir haben nicht genügend Geld, um die Schulen mit Luftfilter auszustatten. Von den Personalständen in Gesundheitsämtern und in den Krankenhäusern ganz zu schweigen. Es fehlt überall. Und warum dann Milliarden für Tötungsmaterial? Wir werden damit keine Sicherheit erlangen. Es war noch nie möglich. Es hat immer Kriege gegeben, es hat immer Aufrüstung und Waffen gegeben. Und ich würde gerne endlich mal auf meine letzten Tage in Ruhe und in Frieden leben können, mit dem Gefühl, es wird wirklich etwas für Frieden getan und nicht Jahr um Jahr mehr Milliarden für Panzer und Raketen und Eurofighter, die auch Atomwaffen transportieren können, ausgegeben.
Frau Schwalm, Ihre Botschaft kam an. Der Punkt, aber Sie haben ihn auch selber schon gemacht, ist, es gibt natürlich eine politische Zusage zu diesem 2%-Ziel.
Richtig, aber man muss ja nicht jeden Quatsch einhalten, den man vor Jahren mal zugesagt hat. Das klingt jetzt ziemlich salopp, aber man darf umdenken. Man muss nicht alles machen, was man irgendwann mal versprochen hat, wenn man merkt, das ist eigentlich der Holzweg. Also ich finde, die Sicherheit der Menschen ist ein viel zu wichtiges Gut, dass man sie den Militärplanern überlassen könnte. Und ich merke auch in den Medien überall, es gibt kaum mal ein Denken in eine andere Richtung. Man kann sich doch Sicherheit, eine gemeinsame Sicherheit mit allen unseren europäischen Partnern vielleicht auch mal anders vorstellen, dass man sich regelmäßig trifft, dass man redet, dass man für einen fairen Interessensausgleich sorgt, dass man auch sieht, wie geht es eigentlich den anderen, was brauchen die, dass die anderen sehen, was brauchen wir, wie geht es uns, dass man wirklich sich an den Tisch setzt und wenn es sein muss, jede Woche und dass man versucht, in Frieden zu leben.
Ja. Vielen Dank. Ich gebe das nochmal kurz in die Runde. Also wenn Sie auch sagen, es muss ja auch einen Diskurs geben, da haben wir ja trotzdem gelernt, die letzten 4 Jahre, das war ja mit dem Präsident Trump schlicht nicht möglich, Herr Trittin.
Ja, aber ich wäre ein bisschen zurückhaltend, diese Frage und dieses Konfliktes, den es zwischen weiten Teilen der deutschen Gesellschaft und der überwiegenden Mehrheit der US-Gesellschaft gibt, auf Trump zu reduzieren. Auch Barack Obama hat und Joe Biden wird auf eine höhere Ausgaben im Bereich der Verteidigung in Deutschland und Europa drängen. Der Konflikt bleibt einfach. Die Hörerin hat natürlich recht. Wir haben hier Zusagen einer ehemaligen großen Koalition. Insofern bin ich in einer unbefangeneren Situation, nämlich von Herrn Steinmeier und Frau Merkel damals in Wales so getan. Sie hat auch recht mit der Größenordnung. Wir reden hier um einen Militäretat von 80 Milliarden Euro. Wir würden dann fast so viel für Rüstung ausgeben, wie Russland ausgibt. Alleine dabei geben die europäischen Staaten heute schon dreimal so viel für Rüstung aus, wie Russland ausgibt. Mir muss mal einer erklären, wo da im Verhältnis zu Russland eigentlich die Rüstungslücke sein soll, wenn man schon dreimal so viel ausgibt, die europäischen NATO-Mitgliedstaaten. Und wir haben natürlich eine Situation nach der Corona-Pandemie. Wir haben jetzt erneut rund 10 Milliarden zusätzlich Kredite aufgenommen, um hier die jetzigen Lockdown zu finanzieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch weiteres Geld obendrauf kommen wird. Wenn ich die Haushaltsbelastung der nächsten Jahre ansehe, dann hat sich das einfach gravierend verändert. Und man muss ganz einfach sagen, was Regierungen öffentlich zusagen, was den Haushalt betrifft, das hat 4 Jahre Gültigkeit. Danach nicht mehr, weil die Haushaltshoheit liegt nun mal beim Deutschen Bundestag und eine andere Mehrheit wird über diese Frage entscheiden müssen. Ob wir weniger für Rüstung ausgeben, wie die Hörerin glaubt, das bezweifle ich gerade angesichts von Herausforderungen, die jenseits der NATO-Zusammenhänge an der Südgrenze Europas, im Sahel, in Libyen tatsächlich auf uns warten. Da hätte ich Zweifel.
Uns haben schon viele Mails erreicht. Ich will mal welche vorlesen. Wolfgang Daub zum Beispiel schreibt, nur zur Erinnerung, rund 70 Millionen Menschen haben Trump trotz oder gerade auch wegen seiner Corona-Politik gewählt. Die Spaltung der Gesellschaft, sie wird also erst einmal zunehmen. Jutta Mertin schreibt, wenn unter Biden etwas besser werden sollte, dann müsste er dafür sorgen, dass das Krieg führen und aushungern ganze Bevölkerungen aufhört. Da mache ich mir wenig Hoffnung. Und Mike Gotzes schreibt, Siege sehen anders aus. Über den hauchdünnen Mehrheiten von Joe Biden liegt der Schatten des Betrugs. Das wird sich vielleicht nur gerichtlich klären lassen. Am Ende habe das Virus die Wahl entschieden. Ja, viele Beobachter sagen ja, das sei nicht ein Sieg oder keine Abstimmung für Biden gewesen, sondern eine Abstimmung gegen Trump. Also wie schwer lastet das auf der neuen Präsidentschaft, Ralf Freund von den Republicans Abroad?
Also ist es schon bemerkenswert, Herr Bramel sagt es auch schon, wie ruhig oder wie geschlossen bis zur Wahl die Wähler hinter und auch die Demokratische Partei hinter Joseph Biden stand und steht. Aber in der Tat, die haben alle Ruhe gegeben. Man muss beachten dabei, dass die Demokratische Partei wesentlich heterogener ist als die Republikanische. Es gibt dort die Minderheiten, die dort vertreten sind. Es gibt auch eine radikale Linke, die werden hier mal als progressiv bezeichnet. Die sind gar nicht so viele, aber sie sind vorhanden. Bis hin zu den Wall Street Multimillionären, gegen die ich nichts habe. Aber die natürlich den Großteil, 70-80% des Wahlkampfetats von Joseph Biden aufgebracht haben. Das heißt, es ist eine sehr, sehr heterogene Mischung und natürlich kommen da jetzt nach der Wahl die Partikularinteressen hoch. Und das natürlich wird es für Biden äußerst schwierig machen, auch seinen Mann geschlossen hinter sich zu bringen. Und ich möchte auch ergänzend zu Herrn Bramel sagen, dass man auf der Ebene des Repräsentantenhauses dort 10 Stimmen zurückgegangen sind. Der Vorsprung der Demokraten sind jetzt nur noch ungefähr 19, 18 Mandate mehr. Da müssen also nur 9 bis 10 kippen. Da ist da die Mehrheit weg. Das gab es unter Obama schon mehrfach, im Übrigen bei einer viel größeren Stimmenmehrheit. Aber unterstellt, er würde das hinbekommen. Er wäre der erste Präsident seit einem halben Jahrhundert, der ohne Mehrheit im Senat antreten würde. Und das wäre fatal. Also sämtliche Dinge, die er sich auf die Fahnen geschrieben hat, von Steuerreform, die er rückgängig machen möchte, das, was ich objektiv für einen Fehler halten würde, aber auch Dinge über Klimaschutz, die ich grundsätzlich für richtig halte, aber ein Volumen vorgeschlagen hat, das also im Bereich der Fantasie geht. Da gibt es auch andere Dinge. Das heißt, das müsste alles durch den Senat, durch das Plebiszit des Senats und damit natürlich wäre er ab dem ersten Tag eine sogenannte Lame Duck und das wäre schon ungewöhnlich. Also das heißt, man würde, wenn es denn so bliebe, das ist noch nicht abschließend zu sagen, aber wenn es denn so bliebe, wäre er, also würden wir dann Biden Leid bekommen. Also in der Tat wird es für Joseph Biden nicht leicht sein, dort was zu bewegen und vor allen Dingen, das ist auch das Thema der Sendung ja heute, Amerika zusammenzuführen.
Nun sind die Demokraten tatsächlich eine bunte Mischung, für deutsche Verhältnisse eigentlich unvorstellbar. Das reicht ja von, wenn man es mal auf deutsche Verhältnisse übertragen würde, sozusagen von einer CDU-Strömung bis ganz nach links, Linkspartei oder Grüne. Herr Trittin, wie groß Ihrer Einschätzung nach wird der Druck eben auch aus den eigenen Reihen sein, gerade jetzt vom linken Flügel um Bernie Sanders zum Beispiel, dass Biden auch deren Vorstellungen in Politik umsetzt?
Ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ausschließlich des Drucks vom linken Flügel ist. Vor Biden steht die Situation, dass er eine sichtbare und tragbare Antwort haben muss, besser mit der Corona-Krise, die fast eine Viertelmillion Menschen in den USA mittlerweile das Leben gekostet hat, umzugehen. Vor ihm steht der Wunsch einer breiten Strömung, auch und gerade jenseits des sogenannten linken Flügels, für eine bessere Gesundheitsversorgung und für besseren Zugang zu Bildung zu sorgen. Das sind alles Dinge, die kosten letztendlich Geld. Die Staatsverschuldung der USA ist in einer Weise aufgebläht worden. Das würde man in der Europäischen Union nicht akzeptieren. Einnahmeverbesserungen aber sind nicht zu erreichen, ohne dass man Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses hat. Das ist eine sehr, sehr fragliche Situation. Und in dieser Situation dann die eigenen Vorstellungen umsetzen zu wollen, aber keine Mehrheit zu haben, das wird sehr, sehr schwierig. Die ausgestreckte Hand der Versöhnung wird nämlich von der anderen Seite nicht angenommen werden. Die Republikaner werden vom Tag der Vereidigung des Präsidenten Biden an darauf setzen, bei den nächsten Midterm-Elections die Mehrheit auch im Repräsentantenhaus für sich zu erobern. Sie werden keine Kompromisse machen und gleichzeitig wird die eigene Basis vor jeder Frage von parteiübergreifender Zusammenarbeit durch Biden die Frage stellen, ja, und was ist mit unseren Anliegen? Und wenn die nicht realisiert werden, wird die Demokratische Partei bei diesen Midterm-Elections ein echtes Mobilisierungsproblem bekommen.
Mhm. Herr Brammel, sehen Sie das ähnlich eher pessimistisch, dass es also auch jetzt unter Biden quasi keine Annäherung geben wird zwischen Demokraten und Republikanern?
Das sehe ich nicht, zumal jetzt auf beiden Seiten auch blockiert worden ist. Die Republikaner haben mit dieser Taktik schon seit längerem dann eben auch Wahlen gewonnen. Die werden das weitermachen. Never change a winning strategy. Also das Problem war ja, dass das System bereits unter Obama blockiert war. Da war schon klar, dass keine Lösungen mehr gemacht werden konnten. Obama hatte einen Honeymoon von 2 Jahren, dann hat er eben Kongress verloren. Bis dahin hat er die Gesundheitsreformen durchgedrückt, vieles andere dann nicht, was viele sich noch erträumt haben. Also da war es schon eng und seitdem ist dieses System blockiert, hat nicht mehr handeln können in wichtigen Bereichen Wirtschaftspolitik, Handelspolitik und hat die Notenbank übernommen mit Gelddrucken. Das dürfen wir bitteschön auch nicht vergessen. Also einer wie Trump wäre nie gewählt worden, wenn die Amerikaner zufrieden gewesen wären mit der Problemlösungskapazität. Also das war blockiert, dann kam Trump und hat das Ganze noch verschärft und die Blockade bleibt. Und das ist das Grundproblem dieser Demokratie. Die meisten Amerikaner trauen eben ihren gewählten Repräsentanten nicht mehr viel zu. Sei es jetzt der Präsident, der Kongress hat sowieso ein niedriges Approval Rating und in dieser Situation wird diese Strategie weitergehen. Da würde ich hier Jürgen Trittins Analyse 1:1 unterstreichen, aber noch folgende Schlussfolgerung daraus ziehen. Was werden wir davon haben? Mhm. Also wenn in Amerika Schmalhans Küchenmeister ist, um das ein bisschen volksverständlicher auszudrücken, wenn wir hier knappe Haushaltsbedingungen haben, dass wie im vergangenen Haushaltsjahr weitere 3.000 Milliarden hinzugefügt hat, miese, und die Jahre davor waren ohnehin nicht sparsam, also der Schuldenberg ohnehin schon Amerikas Handlungsfähigkeit zu lähmen droht, was bei der Corona-Pandemie deutlich wurde und diese Corona-Pandemie jetzt die Wirtschaft noch weiter in Mitleidenschaft ziehen wird, dann werden die Amerikaner versuchen, Lasten, die sie selber nicht mehr tragen können, auch internationale Ordnungslasten auf ihre Alliierten abzuwälzen. Versuchen auf Alliierte, und den Punkt bitte noch, wenn Sie mir den erlauben, um die Debatte vorhin zu erläutern. Lasten auf Alliierte, die sich selber kein einsatzfähiges Militär leisten. Also unsere Abhängigkeit macht uns erpressbar. Das wird nicht ganz so dramatisch. Politisch formuliert wie unter Trump, aber auch Biden weiß, dass er aus unserer Abhängigkeit Kapital schlagen muss. Und hier geht es dann nicht mehr nur um die Haubitzen und um das alte Weltbild, sondern wir sollten uns darauf einstellen, dass die heutigen Kriege mit ökonomischen Mitteln ausgefochten werden, also Geoökonomie, Wirtschaft als Waffe. Vor allem auch die Auseinandersetzung dann mit China, aber auch mit uns, wird mit diesen Mitteln ausgefochten.
Herr Bramme,
da bitte ich die Hörerinnen vielleicht die Zeichen der Zeit zu erkennen.
Herr Bramme von der Gesellschaft für Auswärtige Politik. An dieser Stelle würde ich gerne mal zwei Hörer mit in die Runde holen. Anfangen würde ich gerne mit Herrn Schlange aus Münster. Herr Schlange, Sie haben ein bisschen warten müssen, das tut mir leid, aber jetzt Ihr Beitrag bitte.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das mit Donald Trump weitergeht nach der Wahl und nach seinem bisherigen Verhalten während und nach der Wahl kann ich leider nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, dass er eventuell endet wie Hitler im Führerbunker, sich eine Kugel durch den Kopf jagt. Und was das an Verwerfungen mit sich bringt, da möchte ich lieber gar nicht dran denken.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was ist Ihre Befürchtung?
Dass er sich weigert, das Weiße Haus zu verlassen, dass er im Extremfall sich verschanzt und sich, wenn nichts mehr hilft, eine Kugel durch den Kopf schießt, wie damals Adolf Hitler. Und was das an Verwerfungen mit sich bringen würde in der US-Gesellschaft, da wage ich gar nicht dran zu denken.
Befürchtet Herr Schlange die Frage an die Experten? Herr Brammel, sehen Sie das? Besteht diese Gefahr, dass da was ernsthaft zu befürchten ist?
Mir fehlt die Fantasie des Anrufers.
Gut, dann würde ich es dabei mal belassen und gerne Frau Launhardt mit in die Runde holen. Frau Launhardt, Sie rufen an aus Wittemark.
Das ist richtig, das ist Nordhannover. Ich habe drei Punkte, wobei ich nicht weiß, was während ich mit Ihrem Hinterbau telefonierte, schon zur Sprache kam. Das eine ist der Welthandel, die Handelsbeziehungen. Das zweite wäre die Verteidigungslastenverteilung. Und das dritte wäre der Punkt Deutsche Bank. Wozu soll ich mich äußern?
Sie können sich einen Punkt raussuchen, der Ihnen am wichtigsten ist.
Das wäre dann der Welthandel.
Dann bitte kurz Ihr Punkt.
Ja, ich denke, dass es da die Möglichkeit gäbe, wieder etwas zu etwas positiveren Richtung zu kommen, weil nämlich ja bekannt ist, dass Herr Biden bilaterale und multilaterale Abkommen ablehnt. Denn die, und das hat die Geschichte nun vielfach erwiesen, sind immer zum Nachteil aller anderen, aber oft auch zum Nachteil der Beteiligten. Nehmen Sie als Beispiel Mexiko-USA. Mexiko kaum noch Maisanbau, in USA Automobilwirtschaft mehr oder weniger am Ende. Also diese Dinge, oder nehmen Sie die EU mit Afrika, katastrophal. Es sind also nicht nur die anderen, die benachteiligt werden, sondern oft auch die Beteiligten selbst. Und da habe ich also die Hoffnung, dass Herr Biden als Gegner dieser Dinge tatsächlich es schafft, zusammen mit der EU vielleicht die WTO, also die Welthandelsorganisation, zu einer Reform zu bringen. Da gibt es natürlich in der Tat Regelungen, die für die USA nachteilig sind. Das darf man nicht verkennen. Das sollte unbedingt auf den Prüfstand. Und wenn das gelingt, dass man wieder eine Reform der WTO zustande kriegt, wo dann allen Ländern der Welt es besser ginge, das wäre natürlich wunderbar. Zugleich wäre natürlich bei dem Punkt Handel für uns wahrscheinlich doch positiv, dass der britische Herr Mini-Trump nun keine Aussicht mehr auf ein bevorzugtes Abkommen mit den USA hat. Vielleicht es doch noch zu einem Ausweg aus dem No-Deal-Szenario mit Großbritannien kommt. Das wäre natürlich für Europa auch günstig.
Sagt Frau Launhardt aus Wedemark. Herr Trittin, sind Sie da ähnlich optimistisch? Also Stichwort Multilateralismus. Ist da von beiden mehr zu erwarten? Oder anders gefragt, wie viel Trumpismus steckt auch in Joe Biden?
Ich würde mich freuen, wenn es gelingen könnte, die Welthandelsorganisation zu reformieren und weiterzuentwickeln. Da bin ich nach den Jahrzehnten der Verhandlungen aber sehr skeptisch. Es wäre ein großer Fortschritt, wenn die Berufungsgerichte, die über Streitfragen entscheiden, die Trump blockiert hat, wenn die wieder in Gang gesetzt werden würden. Das halte ich unter einem Präsident Biden für denkbar. Aber dann treten halt die Konflikte auf, die wir ja eben in den Nachrichten gehört haben. Die Europäer haben gegen die WTO-Regeln Airbus subventioniert. Deswegen durften nach WTO-Spruch die USA Strafzölle verhängen. Umgekehrt haben die USA Boeing illegal subventioniert. Jetzt dürfen auch die Europäer Strafzölle verhängen. Vielleicht ist dieses Beidseitige dann ein Weg, mit diesen Praktiken und auch mit den Zöllen fertig zu werden. Aber das deutet schon auf etwas hin, was Herr Brammel angesprochen hat. Wir haben die letzten Jahre eigentlich erlebt, dass Europa und insbesondere Deutschland und teilweise hat Deutschland Europa dazu gezwungen, keine adäquaten Antworten auf diese Interessenkonflikte gegeben zu haben. Das kann sich unter Biden ändern, das muss sich auch ändern, weil beispielsweise eine Auseinandersetzung, die geführt wird, über die Frage, welche Zugänge gibt es zu dem chinesischen Markt, da gibt es gemeinsame Interessen zwischen Europa und den USA, aber es gibt auch gegenläufige Interessen. Sollten die USA beispielsweise auf eine Politik der Abschottung gegenüber China setzen? Ein Bereich, da bin ich sehr optimistisch. Darf ich noch eben den Satz zu Ende sagen? Die Executive Order möglich. Wir werden mit Biden eine Chance haben, tatsächlich im Klimaschutz global mehr zu bewegen und übrigens darüber auch China unter Druck zu setzen, seinen Ankündigungen Taten folgen zu lassen. Und das ist eine äußerst erfreuliche Entwicklung.
Sagt Jürgen Trittin von Bündnis 90 Die Grünen. Und Herr Brammel, Sie wollten da was ergänzen.
Ja, und vielleicht dann nicht ganz so optimistisch, weil ja im Klimabereich auch wieder der Senat bremsen kann. Das kennen wir ja schon. Obwohl ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn die IAP-Studie dazu geschrieben habe, dass dann im Falle Bidens doch das eine oder andere im transatlantischen Bereich mit einem Transatlantic Green New Deal möglich sein würde, werde ich heute was veröffentlichen, um da wieder ein Wasser in den Wein zu schütten, weil wir da das quirlende Wasser im Hintergrund so schön hören.
In der Tat.
Also, der andere Gedanke, die Hörerin hat da einen sehr interessanten Gedanken ausgeführt, dass eben die WTO, die Welthandelsorganisation, daneben auch die Länder des globalen Südens mit einbringen sollte. Aber das hat ja damals schon nicht geklappt, als die Guten aus unserer Sicht noch regiert haben. Indien hat da blockiert, die USA sind nicht mitgegangen, Doha, die Doha-Runde ist tot. Also wir sind schon lange jenseits dieser Debatte. Jetzt ist der Schiedsrichter raus, die Welthandelsorganisation aus mehreren Gründen. Und ich befürchte, und das ist jetzt eine Pulle Wasser in den Wein, ich befürchte, dass diese geoökonomische Rivalität, vor allem zwischen den USA und China, diese multilateralen Organisationen noch mehr beschädigen wird. Wir können die WTO nicht reformieren, ohne dass China und die USA sich hier verständigen. Das wird nicht der Fall sein. Also wird dann weiterhin, wenn der Schiedsrichter raus ist, das Recht des Militärs stärkeren gelten. Und hier kann dann Militärmacht wieder in wirtschaftliche Vorteile umgemünzt werden. Das machen die Chinesen auf ihre Art. Und auch die Amerikaner wissen, wie sie dieses Pfund einsetzen, vor allem über gegen den Ländern, die sich kein eigenes einsatzfähiges Militär leisten. Das heißt, dieser Punkt dieser geoökonomischen Rivalität, dann sollten wir sehr genau ins Auge fassen, weil wir auch nicht nur militärisch, sondern auch sicherheitsdienstlich von den USA abhängig sind. Wir müssen uns entscheiden, dass wir in vielen Bereichen, im Geotechnologiebereich, in sensitiven Bereichen an die Seite Amerikas gehen müssen, ob wir das wollen oder nicht. Huawei haben wir nur noch wenig Zeit, hier den Chinesen eine Absage zu geben. Die werden dann auf unsere Automobilindustrie zurückschlagen. Das heißt, da müssen wir Tribut zollen für eben einen Schutz, den wir bis auf Weiteres nur von Amerika erhalten können. Also unsere wirtschaftlich kommode Position mit China und mit den USA gleichzeitig Geschäfte zu machen, das hört sich auch unter beiden auf.
Jetzt sind wir schon dick in der Außenpolitik. Das würde ich trotzdem ganz gerne noch ein bisschen verschieben und würde ganz gerne noch mal auf die amerikanische Innenpolitik schauen, Herr Freund, weil Joe Biden ja auch selber angekündigt hat, er will versöhnen, er will ausgleichen, er will für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Frage ist ja schon, wird das nicht am Ende erstmal sein Fokus sein, wird das nicht der Hauptaugenmerk sein, dass er sich um die amerikanische Innenpolitik kümmert?
Also ich würde es mir wünschen, aber es sprechen eigentlich zwei Gründe dagegen. Das eine einfach seine Leistungsbilanz. Er war ja nun mal 8 Jahre lang Vizepräsident an entscheidender Stelle gewesen. Und er hat eben diese Personengruppen, diese abgehängten Personengruppen in diesen Arbeiterstaaten, diese Blue Wall, diese berühmte Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, die er jetzt zwar gewonnen hat mit einer hauchdünnen Mehrheit, aber die natürlich nach wie vor da sind und die sich zurückgesetzt fühlen. Und diese Personengruppen waren doch einer Hillary Clinton und einem Barack Obama und auch einem Joe Biden mehr oder minder vollkommen gleichgültig gewesen. Und die haben natürlich ihre Stimme einem Donald Trump gegeben. Das heißt, es ist fraglich, wenn wir immer von Thema Ausgrenzung reden, der Präsident hätte gespalten durch Vernachlässigung, Ignorierung von ganzen Bevölkerungsschichten, ist es auch nicht viel besser. Das ist das Erste. Das Zweite ist eher parteitaktisch gedacht, dass natürlich Joseph Biden erstmal auf seine eigenen Interessengruppen achten muss innerhalb seiner demokratischen Partei, weil um das zusammenzuhalten, erst wenn er das geschafft hat, dann kann er auch die Arme ausstrecken und vielleicht auch mit ein oder anderen gesetzlichen Initiativen dort nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten entgegenkommen. Aber das wird sehr schwierig werden, weil wir eingangs sagten, dass natürlich die Demokratische Partei jetzt aufbegehren wird und er mit dieser dünnen Mehrheit dort erstmal agieren muss. Ich möchte auch noch was ergänzen, ein bisschen was Herr Trittin gesagt hat. Natürlich gibt es auch die Zwischenwahlen, die auf ihn zukommen. Ich will mich jetzt nicht auf dem Papier politisch reich rechnen oder verloren gegangene Wahlen, wie jetzt hier Präsidentschaftswahlen, versuchen zu gewinnen hier am Mikrofon. Aber es ist schon so, dass bei Zwischenwahlen durchschnittlich 35 Sitze rutschen zugunsten der Opposition. Und jetzt mit diesem dünnen Vorsprung könnte das geradezu passieren. Das ist bei Obama mit einem viel größeren Vorsprung passiert. Und natürlich ist nach der Wahl dann auch wieder vor der Wahl. Und man wird ganz genau schauen bei den Republikanern, wie man sich verhalten wird. Insoweit wird also dieses Ansinnen, das Thema der heutigen Sendung, wie viel Versöhnung ist möglich. Ich glaube, dass man würde sich das wünschen, ob wir alle hier am Telefon und am Mikrofon, aber ich glaube, es wird sehr schwierig werden.
Aber auf der anderen Seite, weil ja, das ist schon mehrfach angesprochen worden ist, ja, sein Vorsprung ist nicht so groß, auch die Mehrheit jetzt im Repräsentantenhaus. Auf der anderen Seite könnte es ja noch sein, es stehen ja noch die Senatswahlen, die Stichwahlen dann in Georgia aus, dass tatsächlich die Demokraten auch dort dann im Senat die Mehrheit bekommen.
Ja, aber ganz kurz, statistisch ist es oft so bei diesen Nachwahlen, dass dann die Partei, die nicht den Präsidenten stellt, diese Wähler sind motivierter und die den Präsidenten stellen, haben natürlich jetzt nicht mehr so die Motivation, nochmal wählen zu gehen. Also es zeigt zumindest die Erfahrung, wenn nur ein einziger Sitz an die Republikaner geht, ist das schon geschehen. Also nichtsdestotrotz war eine sehr knappe Wahl, wir sollten da nichts vorwegnehmen, muss spitz ausgezählt werden, wie wir jetzt alle auch wieder gesehen haben, aber es spricht zumindest einiges dafür, dass es so sein wird.
Mhm. Herr Trittin, sind Sie da ähnlich pessimistisch, dass es nicht reichen wird für eine Mehrheit, eine knappe vielleicht auch im Senat?
Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass der Wahlkampf von Donald Trump dazu geführt hat, dass es eine gute Mobilisierung auch zu den Senatswahlen gegeben hat. Und das gibt den Republikanern an dieser Stelle eine gute Ausgangsbasis. Wenn Biden richtig Glück hat, dann gewinnt er die Mehrheit im Senat, dann hätte er eine gesetzgeberische Mehrheit im Kongress. Ich glaube aber, er ist gut beraten, sich in seinen Handeln und in seinen Maßnahmen darauf einzustellen, dass er eben diese gesetzgeberische Mehrheit nicht bekommt.
Mhm. Nochmal die Frage, Herr Freund sagte, er ist da eher skeptisch, aber werden wir nicht in jedem Fall erstmal eine Konzentration auf die Innenpolitik sehen in den ersten Jahren jetzt der neuen Präsidentschaft? Herr Bramel, wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich halte diese Unterscheidung ein bisschen für akademisch. Wenn ich jetzt den Gedanken von vorhin ausgleichen darf, wenn die Amerikaner ja Ressourcen brauchen, der Ressourcenkampf umso härter wird, und das war ja im Wahlkampf sichtbar, dann werden sie die Ausländer brauchen, damit sie weiterhin das Leben, Wirtschaften und Rüsten auf Pump finanzieren. Also das eine hat mit dem anderen zu tun. Eben weil innen Probleme sind, weil Amerika über seine Verhältnisse lebt und auch über seine Verhältnisse weiterleben müssen wird, braucht es Ausländer, die eben dann dafür zahlen. Und wir werden zur Kasse gebeten. Also diese Logik bitte zur Kenntnis nehmen für diejenigen, die sagen, er wird sich jetzt nur mit sich selbst beschäftigen und wir haben jetzt dann Ruhe. Das Zweite ist, wer genau hingeschaut hat, die blaue Mauer wurde ja dann wieder nur blau übertüncht, indem, kommt jetzt schon...
Jetzt kommt die Musik, Herr Braller, Sie haben 10 Sekunden noch.
Okay, die blaue Mauer wurde eben nur übertüncht, weil Biden den gleichen Protektionismus gefahren hat, also hier genauso protektionistisch aufgetreten ist, das sind keine guten Signale für uns. Also innen hat Auswirkungen nach außen, die uns betreffen werden.
Herrn Schmidt, er ruft an aus Gießen. Herr Schmidt, wie sind denn Ihre Erwartungen an den neuen Präsidenten? Hallo, Herr Schmidt.
Herr Münzenberg. Zunächst mal hätte ich eine Frage an den Herrn Trittin. Der Herr Trittin sagt eben jetzt, dass im Sinne des Klimaschutzes er eben jetzt positive Veränderungen erwartet. Und da hätte ich eine konkrete Frage. Und zwar, der Herr Trump hat ja eben Verträge abgeschlossen, unter anderem auch zum Herrn Bolsonaro. Mit dem Herrn Bolsonaro. Herr Bolsonaro hatte mal erwähnt in einem Zweiergespräch, das mitgefilmt wurde, dass er eben jetzt den Regenwald auch deswegen abbrennen lässt oder nichts dagegen tut, weil eben Verträge mit dem Trump bestehen, der dann eben jetzt das Soja abnimmt. Die zweite Frage, kann man eben jetzt diese Verträge wieder rückgängig machen, sozusagen, ist die erste Frage. Die zweite Frage ist eben jetzt zu Ihrem zweiten Beitrag, dass die militärische Macht in Zukunft dann entscheiden wird, ob wir in Europa mit China und den USA eventuell als wirtschaftlichen Beziehungen treten können und Russland natürlich auch. Hält sich der Herr, kann erwartet werden, dass eben das Gewaltverbot eingehalten wird unter den Herrn Biden?
Sagt Herr Schmidt aus Gießen. Herr Trittin, wollen Sie antworten?
Ich will vielleicht dann zu den ersten eine Antwort versuchen. Der Beitritt zum Pariser Abkommen ist von Barack Obama durch Executive Order beschlossen worden. Es ist nicht ratifiziert worden durch den Senat. Die Rückkehr in dieses Abkommen, was seit dem 4.11. sind die USA nicht mehr Mitglied des Abkommens, wäre auf die gleiche Weise möglich. Man muss dazu zwei Dinge noch dazu sagen. Selbst unter Trump haben sich die Emissionen und die Entwicklung im Bereich der Energieerzeugung in den USA sehr deutlich verändert. Wir haben zum einen erlebt, entgegen seiner Ankündigung, keine Renaissance der Kohle, sondern ein Niedergang der Kohle, bedingt durch Fracking-Gas. Dieses ist zurzeit in einer tiefen Krise. Ein Großteil der Gesellschaften ist in der Insolvenz. Das ist Corona-bedingt und dem niedrigen Gaspreis geschuldet. Aber parallel dazu erleben wir in den USA einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien. Die investierten in den letzten Jahren jährlich 6 bis 7 Mal so viel wie der ehemalige Spitzenreiter Deutschland. Das heißt, ich glaube, dass wir in eine Situation reinkommen, wo wir zwischen den Europäern und den USA hier eine gemeinsame Politikrichtung eingehen können. Was das Verhältnis zu China angeht, der Klimaschutz wird global auch nicht gewinnen können, weder ohne die USA, aber auch nicht ohne, dass China aufhört, in diesem Ausmaße Kohle zu verstromen. Und das Letzte zu Brasilien. Ja, Bolsonaro wollte aus dem Abkommen raus. Das war seine erste große Niederlage, dass das Parlament in Brasilien ihm genau an dem Austritt gehindert hat. Und heute stehen wir in einer Situation als Europäer, dass die wichtigen europäische Mitgliedstaaten, Deutschland ist da leider noch nicht so entschlossen, sagt, wir werden ein Handelsabkommen mit Mercosur, also den südlateinamerikanischen Ländern, nur dann abschließen, wenn es belastbarere Regeln zum Klimaschutz gibt. Das ist die Haltung Frankreichs, das ist die Haltung Österreichs, ist auch meine Haltung. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese klare Haltung auch zur Haltung einer künftigen Bundesregierung wird.
Darf ich dazu noch einen Aspekt hinzufügen?
Herr Brammel, bitte.
Dass da auch viel Augenwischerei dabei ist, vor allem Frankreich. Wir waren ja im Eindruck, der Trumpschen Jahre, dass der die multilaterale Ordnung einreißt, und auf dem damaligen Gipfel hat eben Macron im Überschwang seiner Gefühle, seine Bauern vergessend, da eingestimmt, mit dem Mercosur was zu machen. Nur dann haben ihm die Bauern die Hölle heiß gemacht, und irgendwann hatten sie die Debatte Automobile gegen Kühe. Und auf diesem Niveau sind wir gelandet. Sicher, da müsste man nacharbeiten, aber diese großartige Idee, dass wenn jetzt diese regelbasierte Ordnung, WTO-regelbasierte Ordnung einbrechen sollte, dass wir uns als Europäer mit anderen Märkten befassen müssen, mit Wachstumsmärkten wie der Mercosur. Die gilt weiterhin, nur wir haben jetzt auch diese Chance verspielt, und wer hier da von einem souveräneren Europa redet, muss dann doch diesen Hühnerhaufen zur Kenntnis nehmen, der da nichts auf die Reihe bringt und diese Ordnung nicht erhalten kann. Und da kann man noch so viel von multilateralen Souveränität reden. Wenn man diese Interessenskonflikte und auch die Bauern nicht mal in den Griff kriegt, und das sage ich als ehemaliger Landwirt, dann wird man nicht weit kommen, weil die Zukunft liegt nicht in der Landwirtschaft, sondern in anderen Bereichen. Das andere, da habe ich jetzt gerade die Nachrichtenpause genutzt, um mit meinem Kollegen Andreas Goldthau noch die letzten Änderungen vorzunehmen. Wir sehen da durchaus Möglichkeiten, dass wir transatlantisch einen New Green Deal hinbekommen. Nur wir sehen auch den Senat, der weiterhin es verhindern wird, dass Steuern eingeführt werden. Wir müssen ja diese Umweltbeschädigungen einpreisen, also den Märkten helfen, das Versagen zu überwinden und die Warenpreise abzubilden. Das geht am besten mit Steuern, nicht mit Zertifikaten. Das ist zu bürokratisch. Da gibt es mittlerweile einen breiten Konsensus in der amerikanischen Gesellschaft, auch Wirtschaft, das so zu machen. Nur das wird nicht passieren. Selbst wenn es passieren sollte, dann hätten wir das Problem, eben andere Länder auch davon zu begeistern, damit die dann nicht Trittbrett fahren. Und dann sind wir beim Stichwort Grenzsteuern. Also, dass wir dann eben auch eine Lösung finden müssen, im besten Fall transatlantisch, wie wir das konform mit WTO-Regeln machen, die wir ja vorher hochgehalten haben, und das geht sehr schlecht. Also wir sind hier noch lange nicht am Ende des Tunnels. Wir sehen vielleicht ein Licht, aber das könnte auch wieder der Zug sein.
Sagt Herr Brammel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Jetzt würde ich gerne noch Herrn Laubner mit dazu holen. Herr Laubner, Sie rufen an aus Kaiserslautern. Ihr Beitrag und Ihre Frage, bitte.
Ja, also hallo erstmal in die Runde. Guten Tag, Laubner mein Name. Also ich vermute stark, dass der Joe Biden nur ein Übergangspräsident ist. Der wird jetzt versuchen, die Wogen zu glätten, so gut er kann, in der Zivilbevölkerung und auch politisch. Und er wird den Weg im Prinzip für die nächste Präsidentin ebnen. Ich vermute, dass eine Vizepräsidentin im Prinzip seine Nachfolgerin wird.
Sagt Herr Laubner, wie ist da die Einschätzung in der Runde, Herr Freund, vielleicht Sie von den Republicans Abroad? Ist Biden also faktisch nur ein Übergangspräsident? Ich meine, er wird zum Amtsantritt auch 78 Jahre sein. Die Frage ist ja auch, hält er überhaupt die volle Legislatur durch?
Also in der Tat, das war ja auch Thema im Wahlkampf gewesen. Die Biden, der älteste Präsident der USA, ist von dem ältesten Herausforderer herausgefordert worden. Das Interessante ist, auch wieder, wenn man ein bisschen so in die Historie schaut, ist der demokratische Kandidat ungefähr 4, 4,5 Jahre jünger als sein republikanischer Gegenkandidat. Und das ist natürlich auch dann den Wählern geschuldet, dass tendenziell die etwas Älteren die Republikaner wählen, die tendenziell etwas Jüngeren die Demokraten. Und eigentlich ist er ja nicht 4 Jahre älter als Trump, aber knapp 4 Jahre, sondern eher 8 Jahre zu alt als Kandidat. Also insoweit hat man sich auf den aber auch geeinigt, und er hat ja auch da die Wahl dann gewonnen. Also insoweit war das ja zielführend, aber natürlich gibt es ja eine gewisse Biometrie, und er hat ja auch schon anklingen lassen hier und da, dass er sich nur eine Amtszeit vorstellen könnte. Allerdings, und da möchte ich jetzt doch mal ein bisschen Partei parteipolitisch argumentieren. Für Ihre Zuhörer, ich halte die Vizepräsidentin, ist eine sehr gute Richterin, keine Frage, aber sie hat noch niemals eine Administration geleitet, irgendwie eine größere Gruppe Mitarbeiter geführt. Sie ist als Richterin dann Senatorin geworden und dann würde ich ihr jetzt nicht so zutrauen, in Washington 300.000 Bundesbeamte, das muss man sich mal vorstellen, zu führen. Also ich glaube, da hat Joseph Biden bei aller parteilichen Differenz, die ich habe mit ihm, da eine ganz andere Erfahrung. Also insoweit denke ich mir, ich wünsche ihm da viel Gesundheit, ein gutes Gelingen in der Tat. Aber ich denke auch, dass er wahrscheinlich auf absehbare Zeit, also nur auf 4 Jahre, auf eine Legislaturperiode dort im Amt sein wird.
Also Herr Freund sagt, Kamala Harris, sie hat zu wenig administrative Erfahrung, um ein solches Amt auch ausüben zu können. Auf der anderen Seite, Herr Trittin, lernt sie ja jetzt, sie hat 4 Jahre Zeit, trotzdem parallel sich in die Abläufe einzuarbeiten. Ist das nicht eine ganz gute Ausgangslage für die Wahlen dann in 4 Jahren?
Ja, vielleicht tun die Republikaner gut daran, die andere Seite nicht zu unterschätzen. Der sogenannte Sleepy Joe hat ja die meisten Stimmen überhaupt in der Geschichte für einen Präsidenten mobilisiert. 4 Millionen mehr als Donald Trump. Und ich würde auch dazu raten, Kamala Harris nicht zu unterschätzen. Die hat eine sehr, sehr kluge Kampagne geführt. Sie hat in dem Beginn des Rennens um die Präsidentschaft selbst Joe Biden in eine Verlegenheit gebracht. Und Joe Biden hatte gute Gründe, sie mit ihrem politischen Profil, tough on crime, und wirtschaftspolitisch eigentlich eher in der Mitte der Demokratischen Partei verortet, mit aufzunehmen. Deswegen, ja, Joe Bidens Präsidentschaft ist das, was eine Wählerin im Fernsehen mal beschrieben hat als Reset-Knopf. Also das System, der Versuch, dieses System neu zu starten. Und mit diesem Neustart beginnt die Neuaufstellung, wie sich diejenigen an beiden Parteien neu aufstellen, um Kampf um die politische Mehrheit. Und da wird Kamala Harris eine bedeutende Rolle spielen. Übrigens wäre sie nicht die erste Präsidentin, die ohne große exekutive Erfahrung dort im Amt tätig ist.
Herr Brammel, wie sehen Sie das? Wie viel, oder anders gefragt, wie viel Gestaltungsspielraum hat sie überhaupt als Vizepräsidentin? Manche haben ja auch gesagt, als Joe Biden Vizepräsident war, da war er eben der freundliche Grüßonkel, der konnte mit sehr vielen gut kommunizieren, aber faktisch seinen Einfluss, bis auf die Gesundheitsreform jetzt mal abgesehen, da hat er ja wohl auch im Hintergrund gut verhandelt, aber sein Einfluss jetzt auf die Politik, die konkrete, war doch eher bescheiden. Also wie viel Spielraum hat Kamala Harris?
Den Einfluss Bidens würde ich jetzt nicht unterschätzen. Nee. Er hat sich halt im Hintergrund gehalten. Ich glaube, da tun Sie Biden Unrecht. Wenn Sie sich erinnern, Barack Obama braucht ja Biden, um einen ja gestandenen Außenpolitiker an seiner Seite zu haben, um eben die Vorurteile abzuwenden, er könne außenpolitisch nichts liefern. Und er war bei allen wichtigen Angelegenheiten, sei es jetzt Israel zu besänftigen oder auch der Ukraine-Deal, der ihm beinahe im Wahlkampf auf die Füße gefallen wäre, hier zu verhandeln. Also Biden hier außenpolitisch zu unterschätzen, würde zur Geschichtsverklärung beitragen. Aber wenn Sie schon so weit in Zukunft schauen wollen, und ich komme gleich wieder auf die Gegenwart zurück, Amerika wird künftig keine Mehrheit kaukasischer, also weißer Amerikaner stellen. Man stellt sich schon auf eine andere Wählerschaft ein. Trumps Aufbegehren, sein rassistischer Wahlkampf, in Teilen rassistischer Wahlkampf, sein Flirten mit den Proud Boys, nicht nur Flirten mit denen, war der letzte Versuch einer noch weißen Minderheit, sich gegen ein künftig bunteres Amerika zu stellen, in der die Weißen nicht mehr die Mehrheit haben würden, sondern Latinos und eben dann auch Afroamerikaner. Und hier ist Kamala Harris durchaus zukunftsweisend. Aber die Tatsache, dass wir jetzt schon davon reden, dass er nur ein One-Term-President ist, dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie das mit ihr weitergeht, sagt doch auch sehr viel, dass er nicht allzu viel politisches Kapital hat. In diesem System braucht der Präsident Kapital, um im politischen Kuhhandel Abgeordnete im besten Fall beider Seiten auf seine Seite zu ziehen. Er bietet dem einen das Projekt an in seinem Wahlkreis, dem anderen jenes Projekt. Ich habe das selber als Abgeordnetenmitarbeiter erlebt. Du musst die Leute füttern im Kongress, vor allem auch Leute deiner Partei, damit sie dir folgen, weil es keine Parteidisziplin gibt. Aber das hat Biden jetzt nur im begrenzten Maße. Das wird schwierig. Also sein politisches Kapital ist deswegen begrenzt und er hat sich keinen Gefallen getan, jetzt schon zu sagen, dass er dann nur für eine Amtszeit zur Verfügung stehen würde.
Sagt Herr Bramel. Jetzt würde ich an der Stelle gerne noch Frau Brüggemann mit in die Runde holen. Frau Brüggemann, Sie rufen an aus Bad Soden. Ihr Beitrag bitte.
Ja, ich möchte einfach auch in die Zukunft gucken und habe da ein schönes Vorbild aus Südafrika. Dort war ja auch die Nation gespaltet und im Bürgerkrieg sogar. Das ist ja Gott sei Dank in Amerika nicht. Aber um die Menschen wieder zusammenzubringen, gab es ein Institut for Healing of Memories. Und dort wurde in Workshops mit den unterschiedlichen Leuten, die aus den unterschiedlichen, also entweder die Weißen oder die Farbigen oder die Schwarzen, wurde mit denen zusammengearbeitet, um wieder Verständnis füreinander zu entwickeln, erstmal bei sich selbst zu gucken. Und ich konnte einen solchen Workshop selber mitmachen, damals in Südafrika. Und ich kann nur sagen, man sollte unten an der Basis anfangen. Das könnten vielleicht Kirchen oder Wohlfahrtsorganisationen veranstalten und auf diese Weise die Menschen wieder zusammenführen, damit die Gemeinschaft wieder entsteht. Und ich würde mir wünschen, dass in Amerika das auch möglich ist. Auf Wiederhören.
Vielen Dank, Frau Brüggemann. Und jetzt würde ich gerne noch bei den Hörern bleiben. Frau Müller, bitte, Sie rufen an aus Celle.
Ja, hier ist Hanna Müller aus Celle. Und ich habe eine Schwester in Amerika und Freunde, die haben ihre Kinder in Amerika, deswegen sind wir auch gut informiert. Und erstmal an die Runde, ich habe jetzt nicht alles verfolgen können, aber sie gehen doch sehr respektvoll mit Trump um. Also das hat mir erstmal gefallen. Und ich sage Ihnen, warum ich für Trump bin. Und zwar, ob das aus Überzeugung ist oder warum, aber er dämpft die Abtreibung ein. Und auch die Ehe für alle, zum Beispiel, was ich jetzt gehört habe, eben von den Freunden, dass die Pastoren, wenn die Lesben und Schwulen nicht trauen, sogar ins Gefängnis müssen in Amerika. Also das ist meine Information aus Amerika. Und ich meine, das ist ja schon, dann ist mir der Trump noch lieber als Obama, der so für Abtreibung war. Mhm. Also noch im Äußersten noch einen Kopf rausguckt aus der Muttermund. Also das ist der einzige Grund. Egal wie er jetzt ist, aber wir können nicht, wir müssen das Morden im Mutterleib einfach eindämmen. Und Gott hat Mann und Frau geschaffen, die sollen machen, was sie wollen, aber nicht vorm Standes- und Traualtar. Ich kann es nicht verstehen.
Sagt Frau Müller, klare Position. Die Frage ist, ich gebe das mal weiter an Herrn Bramel, hat sich Trump da immer so ganz klar positioniert?
Er hat sich klipp und klar positioniert und das wäre auch den Demokraten beinahe zum Verhängnis geworden. Sie haben Biden, der sich mittig positioniert hat, in dieser Frage nach links hinaus gedrängt und mit Kamala Harris eine Abtreibungsbefürworterin mit aufs Ticket genommen. Und was noch problematischer war, und das war aus meiner Sicht ein politischer Fehler, dass man von vornherein schon mit dem Gedanken spielte, wenn man nun jetzt auch dank der blauen Welle den Senat zurückgewinne, dann könnte man den Supreme Court um sehr viele Richter erweitern und die Mehrheit, die dank Trump geschaffen wurde, die 6-3 Mehrheit, dann wieder drehen. Und Trump hat sehr viele christlich rechte Wählerinnen und Wähler hinter sich gehabt. Das sind Evangelikale, aber auch konservative Katholiken, weil er eben versprochen hat, nur Richter nach deren Gusto zu nominieren, die sich in der Abtreibungsfrage klar positionieren. Also es war eine ausgemachte Dummheit der Demokraten, vor dem Wahlsieg bereits darüber zu spekulieren, dass sie mit radikalen Maßnahmen, und das muss man so bezeichnen, Court Packing, von dem sich dann auch Biden nicht distanziert hat, also die Zahl der Richter, massiv zu erhöhen, dass man damit eben auch die Gegenwelle geschaffen hat. Und nur damit kann man erklären, dass vielleicht dann der eine oder andere Senatssitz doch noch in republikanischer Hand blieb. Die republikanischen Strategen, mit denen ich auch Kontakt habe, haben nur gejubelt, als sie von dieser Dummheit hörten. Also das erklärt vielleicht auch, dass jetzt Biden in vielen Bereichen handlungsunfähig sein wird.
Ich würde gerne was ergänzen dazu, Herr Bramel. In der Tat war es auch ein Versagen unter der Administration Obama, andere Richterstellen zu besetzen. Also Donald Trump war da sehr aktiv, hat über 200 Richterstellen in seiner Amtszeit besetzt auf verschiedenen Ebenen, die alle vakant waren. Und die Demokratische Partei und Barack Obama haben seinerzeit versäumt, dem nachzugehen. Also diese Karte wurde ganz klar gespielt und diese natürlich wird jetzt auch auf dauerhafte Zeit jetzt dem amerikanischen Justizsystem erhalten bleiben.
Ja, und damit auch den nächsten Präsidenten blockieren.
Was aber auch zeigt, dass die Idee von Frau Brüggemann, dass es eine vergleichbare Entwicklung geben würde wie in Südafrika, wo übrigens das Bekenntnis zum Verbrechen und die Offenbarung von Verbrechen die Voraussetzung war für Straflosigkeit. Das war Kern des Reconciliation-Prozesses, in den USA nicht funktioniert, weil eben beträchtliche Teile gerade der Kirchen und insbesondere der evangelischen, der Evangelikalen so denkt, wie Frau Müller aus Celle das hier eben dargestellt hat. Ich will nur zur Klarheit auf eines hinweisen. Niemand ist Abtreibungsbefürworterin. Das würde ich auch Kamala Harris nicht unterstellen. Es geht um einen schweren, auch ethischen Konflikt zwischen dem Selbstbestimmungsrecht einer Frau, für die übrigens dieser Tage in Polen viele Frauen auf die Straße gehen, und dem Recht auf Leben. Und es geht um die Frage, wer diesen Konflikt entscheidet. Der Staat anstelle der Frau oder die Frau in Selbstbestimmung über sich. Und das ist eigentlich die Grundhaltung. Und dieser Konflikt, so hochgespielt in den USA, da würde ich Herrn Bramel zustimmen, ist einer, der geeignet war, dass rechte republikanische Lager voll zu mobilisieren. Und diese Mobilisierung hat dann den Effekt gehabt, den wir im Wahltag erlebt haben.
Die Frage ist ja schon, wir haben das ja auch schon mal angesprochen, den Supreme Court, das oberste Gericht, das jetzt mehrheitlich von Konservativen besetzt ist. Wie groß ist die Gefahr, dass am Ende vielleicht auch zentrale Projekte der neuen Präsidentschaft Biden am Ende dann vor dem Supreme Court landen werden? Herr Freund vielleicht.
Also das ist zur jetzigen Zeit natürlich schwer zu sagen, da wir da diesen Kasus ja noch nicht haben. Aber man muss auch beachten, wenn der Senat zwei weitere Jahre dort in republikanischer Hand bliebe, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Richterbesetzung. Denn die drei Richter, die von demokratischen Präsidenten ernannt worden sind, haben mittlerweile auch ein sehr betagtes Alter. Ich glaube, deren Durchschnittsalter, Herr Bramel, ist, glaube ich, über 80 Jahre mittlerweile von den drei. Okay. Auch das ist ganz enorm. Das heißt, wenn dort einer ausscheidet, jetzt nicht gleich, weil er stirbt, sondern weil er einfach berufsunfähig wird oder einfach nicht mehr will, das ist seinen Leuten ja auch zugestanden nach einem halben Jahrhundert Richtertätigkeit, dann haben wir wieder Vakanzen. Und da der Präsident die benennt und der republikanische Senat sie dann nicht vereidigen würde, haben wir dann wieder diese berühmte Pattsituation. Also auch das ist so eine Misslichkeit, die ich auch als Republikaner so nicht gutheißen kann. Aber Ihre Frage war ja gewesen, wie könnte die Auswirkung sein? Man muss aber auch sehen, dass diese Entscheidung der Richter nicht entlang der Parteilinien geht. Wir hatten jetzt auch einige Entscheidungen jetzt ganz neuerer Art, nicht vom Supreme Court, wo auch ernannte Richter, republikanische Richter, dann entgegen den Anträgen von Präsident Trump gestimmt hatten. Also die sehen die Gesetze im Vordergrund und nicht die Parteilinie. Also das sollte man bei aller Aufgeregtheit nicht vergessen.
Herr Bramel, da muss ich jetzt leider reinkrätschen, weil uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich würde gerne eine Frage stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort jeweils von allen dreien. Wenn man jetzt zurückschaut, war Trump sozusagen ein historischer Ausrutscher und Biden ist sozusagen das, was jetzt kommt? Oder können auch nach 4 Jahren Biden dann wieder ein ähnlicher Mann, eine ähnliche Frau an die Macht kommen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Herr Freund, mit Ihnen fange ich an. Bitte kurze Antwort.
Also ich glaube, Trump war das Resultat und nicht die Ursache des Ganzen. Es kann jederzeit wiederkommen. Ich in der Tat zähle mich zur Grand Old Party und würde mir eher einen konservativen Republikaner wünschen, der aber etwas weniger sprunghaft ist.
Herr Bramel.
Trump war nur Symptom tiefer liegender struktureller Probleme, die jetzt auch nach ihm weiter bestehen werden, von ihm verschärft wurden und auch seinem Nachfolger es schwer machen, die Wünsche zu erfüllen, von denen wir träumen.
Und Herr Trittin, bitte.
Trump war Ausdruck einer Spaltung der Gesellschaft. Trump hat viel dafür getan, Institutionen, den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie zu beschädigen. In dieser Auseinandersetzung hat die Demokratie erstmal gewonnen, aber die Spaltung setzt sich fort. Und es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass ein rechter Populist, ein offener Rassist wie Donald Trump bei einer erneuten Wahl in den USA eine Mehrheit bekommt.
Ja, Dankeschön. Und das war kontrovers zum Thema heute Wahlsieger Biden. Wie viel Versöhnung ist jetzt möglich? Dankeschön an meine Gäste, an Josef Bramel, er ist Leiter des Amerika-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Ralf Freund, Sprecher der US Republicans Abroad und Jürgen Trittin von Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, Ihre Fragen, Ihre Anregungen. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in die neue Woche.